Wir haben gesehen, wie wichtig dieser Satz ist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der einzige Satz der Bibel, der in allen drei Bibelsprachen vorkommt. Und wie viele Worte gab es am Kreuz? 7. Sind alle damit einverstanden? Wie? Ja, 7 Sätze, 7 Worte. Das ist alles korrekt. Und auch Haydn hat das vertont. Die 7 Worte des Erlösers am Kreuz. Aber ich habe so gefragt, weil der Minderheitstext von Nestle Aland, der kommt auf 6. Und zwar, weil das Wort in Lukas 23 Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23. Liest du, Christian, Verse 33 und 34.
Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter. Den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber.
Danke. Jetzt Frage. Es sind ja verschiedene Bibelübersetzungen hier in Gebrauch. Gibt es Übersetzungen, wo das weggelassen ist? Du musst noch sagen, das ist Elberfelder Brockhaus. Weil die alte Elberfelder hatte keine solche Fußnote und die Elberfelder CSV Hückeswagen, die hat das auch nicht. Aber es ist eben so, mit, sag nochmals, wie Sie sagen, welche Handschriften? Alte? Alte und wichtige. Oh, was verstehen die unter wichtig? Das ist das Problem. Der Minderheitstext gründet sich ja hauptsächlich auf 2 Handschriften, nämlich Vatikanus und Sinaiticus aus dem 4. Jahrhundert. Ist jetzt auch nicht so früh. 4. Jahrhundert. Und dann auf ältere Papyri. Aber die Masse der Handschriften, der Mehrheitstext, der macht ganz klar, das gehört dazu. Und wenn man gerade diese 2 eben als wichtig bezeichnet, dann muss man sagen, qualitativ sind sie schlecht. Ja, wie kann man das behaupten? Eine Handschrift ist schlecht. Es gibt einen ganz einfachen Test. Wirklich einfach und sehr schlau. Es ist ja so, das meiste des neutestamentlichen Textes ist eigentlich in allen Handschriften klar. Nämlich über 90% des Textes gibt es gar keine Diskussion, weil Mehrheitstext, Minderheitstext sowieso einstimmig ist. Das nennt man heute in der Wissenschaft, in der Textforschung, das ist dann der A-Text. Und wenn es dann Unterschiede in Handschriften gibt, dann spricht man von einem B-Text, wenn es so eigentlich klar wäre, nach Ansicht der Forscher, dann sagt man B-Text. Und wenn es dann wirklich unklar ist, C-Text. Und sehr unsicher D-Text. Ja, also jetzt kann man den A-Text nehmen und kann irgendeine Handschrift auswählen und schaut mal, jetzt nur Sinaiticus oder nur die Vatikanus-Handschrift. Wie oft gibt sie den A-Text korrekt wieder. Und da sieht man, die machen ganz viele Fehler. Und jetzt als Vergleich, man nehme irgendeine völlig unbekannte Mehrheitstexthandschrift, sagen wir aus dem 12. Jahrhundert. Also wirklich, fast 1000 Jahre später. Und schaut den A-Text an und sieht, wow, so perfekt wiedergegeben. Ja, da muss man sagen, also diese völlig unbekannte Mehrheitstexthandschrift aus dem 12. Jahrhundert ist viel näher beim Urtext als diese sogenannten alten und sehr wichtigen Handschriften. So kann man das testen. Und so kann man eben zeigen, dass der Mehrheitstext hat eine Qualität, die man in diesen Minderheitstexthandschriften nicht findet. Und es ist auch so, dass man in der Forschung klar anerkennt, diese Handschriften aus Ägypten, also auch die früheren Papyri, die gerne herbeigezogen werden für den Minderheitstext von Nestle Aland, die weisen einen fließenden Text auf. Was heißt das fließend? Dass diese Handschriften untereinander bei den gleichen Texten sehr viele Unterschiede aufweisen. Also es gibt da Unsicherheit im Text. Und woher kommt das? Dass dann eben andere Handschriften, wie die Mehrheitstexthandschriften aus der heutigen Türkei, aus Griechenland, aus Italien, dass die eben nicht so fließend sind. Ja, man muss sich ja vorstellen, die Urtexthandschriften von Paulus, Matthäus, Johannes, die gab es noch einige Zeit, einige Jahrhunderte, bis sie dann ausgedient hatten, weil sie so viel benutzt wurden, um wieder die Handschriften von denen abzuschreiben, dann waren die halt mal wirklich vorbei. Das ist normal. Das Material war verbraucht und darum haben wir die nicht mehr. Aber eben, man konnte in den ersten Jahrhunderten mit den Handschriften hingehen nach Rom, um den originalen Römerbrief als Vorlage zu nehmen, als Korrektiv. Oder man konnte nach Korinth gehen, wo man den ersten und zweiten Korintherbrief hatte. Oder man konnte nach Thessalonich gehen, wo man die Originale vom ersten und zweiten Thessalonicher Brief hatte und so weiter. Und darum sind die Mehrheitstexthandschriften aus Italien, Griechenland, Türkei, Epheserbrief, Kolosserbrief und so weiter, die haben keinen fließenden Text, sondern der ist so stabil. Weil man eben mehrere Jahrhunderte lang ein Korrektiv hatte. Ja? Und da ist übrigens wichtig, wenn man zum Beispiel eine Handschrift nimmt aus dem 7. Jahrhundert, dann muss man nicht automatisch denken, 7. Jahrhundert, es wurde abgeschrieben, 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 abgeschrieben. Im 7. Jahrhundert konnte man zum Beispiel noch von einer Handschrift, je nachdem, kopieren, die original war. Oder gerade eine erste Abschrift des Originals waren. Nicht wahr? Die Anzahl Jahrhunderte besagt noch nichts darüber, welche Generation es ist. Und Tatsache ist eben, dass der Mehrheitstext eben so viele Handschriften von ausgezeichneter Qualität aufweist, die man mit dem A-Text belegen kann. Und nun, die Mehrheitstexthandschriften zeugen ganz klar, natürlich gehört das dazu. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war das erste Wort des Herrn Jesus am Kreuz. Und welches war das letzte? Es ist vollbracht. Nein, nein. Ja, der laute Schrei. Aber was hat der Herr gesagt in dem lauten Schrei? Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Genau, das ist, wir haben Lukas 23 noch offen. Also Vers 34, da schreibe ich mir an den Rand eine 1 und einen Kreis darum. Haben wir das Wort? Das ist das erste Wort. Und dann das siebte Wort des Herrn in Vers 46. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und alle anderen Worte dazwischen. Ich gebe die Reihenfolge an. Es gibt auf dem Internet von mir einen Vortrag über die sieben Worte des Erlösers am Kreuz. Das kann man sich nachhören, wenn man das genauer haben möchte. Aber hier in der Reihenfolge, also das erste Wort, Lukas 23, 34. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann das zweite Wort ist Johannes 19, 26, 27. Als nun Jesus die Mutter sah, und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu der Mutter: Frau, sieh deinen Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm Johannes Maria zu sich. Also, der Herr hat Johannes einen Auftrag gegeben, in dieser Stunde des Zusammenbruchs Maria eben zu umsorgen. Und der Herr hat seiner Mutter klar gemacht, dass eben Johannes nun für sie sein wird wie ein Sohn. Und dann das dritte Wort ist Lukas 23, 43. Haben wir es noch offen? Wo der Jesus zu dem Schächer am Kreuz sagt: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dann das vierte Wort, nachdem die Finsternis gekommen war. Das war alles noch, als es hell war. Dann kommt die Finsternis und das vierte Wort ist eben Matthäus 27, 46. Und die Parallelstelle Markus 15, 34. Eli, Eli, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann in Johannes 19, 28, da haben wir das fünfte Wort, wo der Jesus sagt: Mich dürstet. Und dann wird ihm noch Essig gereicht. Das sechste Wort haben wir in Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht. Und dann hat der Herr einen Schrei von sich gegeben, sagt Matthäus, aber in Lukas 23, Vers 46 wissen wir, was er gerufen hat. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und das war die Erfüllung von Psalm 31, Vers 6. Ein messianischer Psalm, wo genau dieses Wort eben zu finden ist, prophetisch. So haben wir sieben Worte. Und wir wissen, bei sieben gibt es eine Zahl in der Mitte. Ja, so wie die Evangelien die Mitte sind, der sieben Teile der Bibel, vollständig, abgeschlossen, vollkommen, Zahl sieben, dann ist das Wort in der Mitte: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch das zeigt wieder diese herzergreifende Bedeutung dieses Wortes. Der Herr stellt eine Frage. Und wer soll die Antwort geben? Wir alle, genau. Und wenn wir sie beantworten können, wegen meiner Sünde, Herr Jesus, musste Gott dich verlassen, dann haben wir wirklich das Opfer auch für uns persönlich in Anspruch genommen. Also diese Frage ist eine Frage, die sich an unsere Herzen richtet, dass wir sie vor dem Herrn Jesus eben von ganzem Herzen beantworten. Wegen mir. Übrigens, das Wort Lama oder Lema oder Lima, ist alles das Gleiche, heißt warum. Also so sagt man auf Hebräisch Lama heute. Es gibt auch ein anderes Wort, Madua, heißt auch warum. Man braucht heute in Israel beides. Madua, Lama, aber ganz wörtlich, La heißt zu und Ma was. Zu was. Also es ist warum im Sinn von mit welchem Zweck, was ist der Sinn, wozu. Und diese Frage müssen wir beantworten. Dieses Lama müssen wir beantworten wegen meiner Sünde. Dann gehen wir weiter, Vers 47. In Matthäus 27, die Dastehenden hörten es und sagten, dieser ruft Elia. Wer waren die Dastehenden? Wer stand zu diesem Zeitpunkt da? Die Priester haben ja, die führenden Priester haben ja am Anfang gespottet, wie wir letztes Mal gesehen haben, den Versen davor in Matthäus 27 und die Vorübergehenden und so weiter. Aber dann kam ja diese Finsternis. Das hat die Situation ganz geändert. Und wer hat jemand? Die Soldaten. Ja, in Vers 54 haben wir. Ja, liest du nochmals, Christian.
Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn.
Ja, also der Hauptmann, das ist das Wort für einen Zenturion, also einen Offizier über 100 Soldaten, der war da mit Soldaten. Und natürlich nicht gerade so fit in Aramäisch und Hebräisch. Es ist ja oft so, dass die Besatzungsmacht, die ist nicht so interessiert an den Fremdsprachen. Das war ja auch so, als die Briten ein Weltreich hatten, ein riesiges Weltreich, bis sie es dann verloren nach 1945, nicht wahr? Nachdem sie sich so gegen die Juden gewandt haben und wirklich eine schreckliche Politik gemacht haben, auch in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Viele Juden, die flüchten wollten ins Land der Väter, wurden zurückgeschickt von Haifa aus und manche kamen danach noch in die Konzentrationslager. Es war sehr übel und dann haben sie ihr Weltreich verloren. Aber eben, die Briten, die waren nicht interessiert, dass die Hindi sprechen konnten in Indien oder irgendwelche Sprachen, wo sie überall herrschten. Englisch. Warum soll man eine andere Sprache lernen, wenn man schon die schönste Sprache kann? Ja, das ist so das Problem. Das sagen sie zwar nicht unbedingt so, sondern sie sagen, wenn man die Sprache, die alle verstehen kann, dann muss man auch nicht Fremdsprachen lernen. Ja, und darum haben wir in der Schweiz eben einen viel größeren Druck, Fremdsprachen zu lernen. Ja, das ist ein Vorteil gegenüber den Amerikanern, wo man merkt, es gibt nicht so viele, die viele Sprachen können, weil sie eben so gut Englisch können. Also, jetzt muss man sich auch vorstellen, die konnten auch nicht so toll Aramäisch und Hebräisch und sie hören diesen Mann rufen am Kreuz, Eli! Eli! Man muss sich das vorstellen, das war ein Schrei des Herzens. Und das klingt ja wie eine Kurzform von Elia. Die sagen, dieser ruft Elia. Schrecklich, eine solche Vorstellung. Als würde der Herr sich an einen Menschen richten. Er ruft zu Gott, dem Vater. Und nicht wahr? Eli, ja, heißt ja mein Gott. Eli, ja, ist die Kurzform von Jahwe, der Ewigseinende. Also wirklich Eli ist die Kurzform von Elia. Dieser ruft den Elia. Aber wenigstens bringen sie dann noch einen Schwamm mit Essig und geben das dem Herrn zu trinken. Und wir haben letztes Mal angeschaut, im Psalm 69, in dem messianischen Psalm, sagt der Herr Jesus, sie gaben mir Galle. Und in meinem Durst, so noch ganz korrekt in der alten Elbefelder, tränkten sie mich mit Essig. Und wir haben gesehen, diese Galle, das griechische Wort Cholei meint einfach einen Bitterstoff, da. Das war also Essig vermischt mit einem Schmerzmittel, das einfach etwas dämpfen sollte. Der Herr hat es, wie wir letztes Mal gesehen haben, Matthäus 27, nicht genommen. Der Herr wollte keine Erleichterung in seinem Leiden für unsere Sünden. Wir haben aber gesehen, das ist nicht ein Argument, um zu sagen, wenn ich mal in eine Situation komme mit unerträglichen Schmerzen, dann möchte ich auf keinen Fall Palliativbehandlung. Nein, es ist ein Geschenk, dass es das gibt und dass man heute auch in vielen Fällen so präzise einstellen kann. Ja? Aber der Herr als Sündenträger wollte das nicht. Aber hier sehen wir, sie haben nur Essig gegeben, dann hat er es genommen. Und darum sagt Psalm 69, sie gaben als meine Speise Galle. Das heißt aber nicht, dass er es genommen hat. Sie haben es angeboten. Und in meinem Durst drängten sie mich mit Essig. Ja, er hat das getrunken. Und Essig mit Wasser vermischt ist ja ein sehr starker Durstlöscher. Und dieser schreckliche Durst des Erlösers am Kreuz wird ja in Psalm 22 vorausgesagt, wenn wir nochmals aufschlagen. Wir haben letztes Mal einige Punkte aus Psalm 22 und die Erfüllung angeschaut in Matthäus 27, aber dieser Punkt nicht. Es ist so, aus medizinischen Gründen bewirkt das Leiden der Kreuzigung einen unvorstellbaren Durst. Und der Herr sagt in Psalm 22, Vers 16,
meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich.
Ja, da spricht der Herr über seinen Durst gerade vor dem Tod. Nicht wahr? Vertrocknet wie eine Tonscherbe, meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und dann war das etwas Besonderes, dieser Essig. Wer das schon erlebt hat, eine sterbende Person, die den Durst so richtig spürt, nur ein bisschen Feuchtigkeit zu geben in den Mund und man merkt, was das für eine Wohltat ist. Ja, und so wurde dem Herrn von diesen rohen Soldaten dieser Durstlöscher gegeben und der Herr sagt, und in den Staub des Todes legst du mich. Und so sehen wir, wie der Herr Jesus dann nach Vers 50, wir sind zurück in Matthäus 27, nochmals schreit mit lauter Stimme und die Ergänzung ist eben Lukas 23, der Herr sagt, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und was auffällt ist, dass der Herr nicht abgeschwacht war. Ein Abgeschwachter kann nicht mehr einen lauten Schrei geben. In deine. Ich will das nicht nachmachen, aber ich will nur sagen, das war nicht einfach so ein Flüstern, sondern eine eindrückliche Erfüllung von Psalm 31. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Der Herr ist nicht abgeschwacht, aber von einem Gekreuzigten würde man erwarten. Und das müssen wir zusammen im Zusammenhang sehen mit Johannes 10, wo der Herr Jesus sagt, er spricht über sich als den guten Hirten, der bereit ist, sein Leben zu geben. Liest du, Christian, Johannes 10, 17 und 18.
Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen.
Das ist so eindrücklich, dass der Herr sagt, man hätte ihn eigentlich nicht töten können, wenn er nicht bereit gewesen wäre, für uns in den Tod zu gehen. Und im Johannesevangelium wird ja gerade die Gottheit des Herrn Jesus betont und die Tatsache, dass er der ewige Sohn ist. Und da sagt er, niemand nimmt es, sondern ich lasse mein Leben. Und er hat diese Autorität, Gewalt, heißt Autorität oder Gewalt, diese Autorität hat er, sein Leben zu lassen. Und da hat er wirklich sein Leben in die Hände des Vaters übergeben. In deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und natürlich die Verantwortung der Menschen war, Apostelgeschichte 2 und 3 sagen das ganz deutlich, dass sie den Fürsten des Lebens getötet haben. Ja, aber sie hätten es nicht gekonnt, wenn der Herr nicht bereit gewesen wäre, sein Leben zu geben. Da steckt ein großes Geheimnis dahinter. Eben weil er eben Gott und Mensch ist. Er sagt, ich habe Gewalt, es zu lassen und es wiederzunehmen. Was bedeutet das? Auferstehung, aber noch mehr. Das heißt, dass er sich selber auferweckt hat. Ja? In 1. Petrus 3 heißt es, dass der Herr Jesus auferweckt wurde durch den Heiligen Geist. Und in Römer 6 heißt es, dass er auferweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters. Und Johannes 10 sagt der Herr, ich habe Gewalt, es wiederzunehmen. Der dreieine Gott hat gewirkt. Aber der Sohn Gottes hat diese Gewalt, das Leben wieder an sich zu nehmen. So eindrücklich. Und eben diese Soldaten, die Mühe haben mit der Sprache des Erlösers, sagen, dieser ruft der Elia. Und dann noch schlimmer in Vers 49, die übrigen aber sagten, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Nein, da kam kein Elia. Der Jesus schreit und gibt sein Leben. Wäre er abgehalten worden zu sterben, wären wir alle verloren gegangen. Aber da war kein Elia. Und der Jesus hat sein Leben nicht geschont, sondern hat es gegeben. Und der Vater hat ihn nicht geschont, sondern hat seinen Sohn gegeben. Das ist die Aussage von Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Er hat eben nicht aufgehalten, sondern er hat ihn gegeben. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und dann haben wir diese gewaltigen Zeichen. Ab Vers 51. Können wir das ganz kurz zusammentragen? Erstens, was geschieht? Der Vorhang des Tempels zerreißt, und zwar von oben nach unten. Ja, die Decke und der Vorhang im Allerheiligsten war so hoch. Also ein Priester, der dort stand, der konnte nur hinaufschauen, der konnte das nicht erreichen, aber der Vorhang von oben nach unten zerrissen. Und um wie viel Uhr war das? 3 Uhr, ja. Und was geschah um 3 Uhr? Wir wissen, da wurde das Abendbrandopfer auf dem Brandopferaltar vor dem Tempelhaus aufgelegt. Aber zur gleichen Zeit war, wie? Starb der Herr Jesus. Und was war im Heiligen? Das Räucherwerk. Ja, denn in 2. Mose wird ja gesagt, dass das Räucherwerk auf dem goldenen Altar musste dargebracht werden zwischen den 2 Abenden. Das ist so ein Ausdruck, der auf Deutsch nicht verständlich ist. Ja? Das wird ja auch benutzt in 2. Mose 12. Das Passa musste geschlachtet werden zwischen den 2 Abenden. Und eben auch das Räucherwerk am Abend dargebracht werden zwischen den 2 Abenden. Und dieser Ausdruck Ben Arbaim bezeichnet einfach die Zeit von 3 Uhr bis 6 Uhr. Also Sonnenuntergang. Ja, wir sehen den Lauf der Sonne von 6 Uhr, geht es auf, bis zum höchsten Stand, 12 Uhr. Ich spreche jetzt vom Durchschnitt im Frühjahr, ja? Wir sind ja hier im Frühjahr. Und dann 3 Uhr und noch der letzte Abschnitt, das ist Ben Arbaim, zwischen den 2 Abenden. Und darum hat man die Passalämmer, die hat man immer ab 3 Uhr geschlachtet. Nicht dann bis 6 Uhr, sondern bis 17 Uhr. Ja, das heißt also, die Schlachtung der Passalämmer war am Tag zuvor zum gleichen Zeitpunkt. Und an diesem Moment eben wurde das Abendbrandopfer aufgelegt, an dem Tag der Kreuzigung, an diesem Karfreitag. Und der Priester, der räuchern sollte auf dem goldenen Altar, der war eben gerade da vor dem Vorhang. Dort stand der goldene Räucheraltar. Und das war ja immer so, der Priester, der diese Aufgabe tun sollte, durfte das nur einmal im Leben tun. Es gab ja tausende von Priestern, jeder wollte diese Aufgabe. Und gerade diese Aufgabe war besonders begehrt, weil man sagte, der, der diesen Dienst tun darf, der kann einen besonderen Segen von Gott bekommen. Das ist auch der Hintergrund von Lukas 1, wo Zacharias eben am goldenen Altar räuchern sollte. Und da bekommt er dann die Nachricht von dem Engel, dass er einen Sohn bekommen würde. Johannes, den Täufer. Aber eben wichtig ist, andere Priester mussten alles schön vorbereiten und dann rausgehen. Der räuchernde Priester war einmal im Leben, höchstens, wenn er das losbekam, am goldenen Räucheraltar, und zwar ganz alleine. Man hatte schon vorher Kohlen vom äußeren Altar auf eine Schaufel gebracht, auf den goldenen Räucheraltar aufgelegt, und dann musste der Priester mit einem goldenen Räucherfass, das war so ein Gefäß auf einem goldenen Teller, musste er mit beiden Daumen das vorgeschriebene Räucherwerk hinten beginnend so herausarbeiten auf die Kohlen. Und dann ging der Rauch empor. Warum hinten und nicht vorne hat man begonnen? Damit man sich nicht verbrennt. Ja, ganz einfach. Ich muss mir vorstellen, also ein Erlebnis, da ist man schon ganz aufgeregt. Einmal im Leben, das wird sich nie mehr wiederholen als Priester. Und jetzt ganz allein, man hat diese Aufgabe noch nie gemacht. Das Ganze, ja, also einmalig, man ist aufgeregt, man ist in höchster Konzentration und dann Vorhang in zwei. Und was macht man, wenn sowas passiert? Dann schaut man rein. Ja, das war alles geplant. Dann eben ist man so entsetzt, das darf doch keiner, das Allerheiligste sehen. Das darf nur der Kohen Gadol, der Groß, der hohe Priester, der einmal im Jahr an Yom Kippur hinein darf. Ich habe es gesehen. Also ein doppelter Schreck. Sehen wir, wie Gott alles geplant hat. Und so hat er auch unsere Zeit in der Hand. Wir haben gerade Psalm 31 zitiert vorhin und dort steht auch, in deiner Hand sind meine Zeiten oder meine Geschicke. Der Herr hat einen Zeitplan für unser Leben. Und wenn wir das nur mehr beachten würden, dass nichts zufällig geht. Und er hat einen Zeitplan, wie wir auch sehen im Buch Esther, völlig in der Hand. Genau im richtigen Moment kommt Haman mit seinem Anliegen und so weiter. Also wirklich wunderbar. Und das war so zeitlich geplant, dass dieser Priester das so erleben sollte, als Zeuge, wie Gott das Allerheiligste geöffnet hat, um zu zeigen, jetzt ist der Zugang offen. Nicht wahr? Wir hatten ja vor Jahren eine Ausstellung in Lausanne mit der Stiftshütte in Originalgröße. Das war eine grandiose Sache. Das war die Stiftshütte von Breckerfeld, von der Bibelschule. Und die ist heute in Timna, also in der Negev-Wüste, die dort schon richtig aussieht wie die Sinai-Wüste, dort im richtigen Setting aufgestellt. Aber die hatten wir in Lausanne und da kamen über 100.000 Leute. Und da wurden die Leute Tag für Tag durchgeführt und man hat ihnen die Symbolik erklärt. Ich war auch unter diesen Führern, das war eine fantastische Zeit. Da kamen also Leute, eben, die keinen christlichen Hintergrund haben, natürlich kamen auch viele Gläubige, alles hat man gehabt. Und da kamen eben auch orthodoxe Juden. Und ein Bruder, der die geführt hatte, die hätte ich gern geführt. Aber gut, ich mag ihm das gönnen. Und der hat das so gut gemacht. Der hat ihn dann anhand der Stiftshütte erklärt, der Gott des Alten Testaments ist der gleiche Gott wie der Gott des Neuen Testaments. Also der Gott im Judentum ist derselbe Gott wie der Gott im Christentum. Aber Gott im Judentum ist der verborgene Gott hinter dem Scheidevorhang. Und Gott im Neuen Testament ist der Gott, der sich geoffenbart hat, sein Heiligtum geöffnet hat, sodass wir den Zugang haben und ihn Abba, Vater nennen dürfen. So steht es in Römer 8. Und Abba heißt wirklich nicht einfach Vater, sondern das ist zärtlicher. Ja? Die kleinen Kinder in Israel, die sagen Abba, Abba. Ja, so dürfen wir den ewigen Gott kennen, weil durch den Tod des Herrn Jesus dieser Zugang offen ist. Aber was hat man im Judentum gemacht? Der Vorhang wurde sowieso jedes Jahr ersetzt. Ja, es gab eine Gruppe von Mädchen in Israel, die hatten eine auf der Südseite der Gebäude, die den inneren Vorhof begrenzten, hatten dort einen speziellen Raum, wo sie den Scheidevorhang webten. Jedes Jahr wurde der Scheidevorhang ersetzt durch einen neuen. Und dieses geöffnete Heiligtum wurde wieder geschlossen. Und man hat einen Scheidevorhang wieder intakt raufgehängt. Nun ist es aber interessant, im Talmud, da steht zum Beispiel in Yoma 51b, auch in Ketuvot 106a, aber gerade in Yoma, das heißt auf Aramäisch Tag. Habe ich gesagt, Yom heißt Tag auf Hebräisch. Und Hayom ist der Tag, Yoma ist der Tag, also der Artikel hinten angehängt, auf Aramäisch. Yoma, das ist der Yom Kippur. Dieses Traktat Yoma im Talmud beschreibt ganz viele Details vom Yom Kippur. Und dort in Yoma 51b steht, es gab zwei Scheidevorhänge. Und zwar ein Abstand dazwischen von einer Elle. Und es war dann so, dass der Hohepriester ging auf einer Seite hinein, hinter den ersten Scheidevorhang, und dann zwischen den Vorhängen hindurch und auf der anderen Seite dann ins Allerheiligste. Und dann schließlich das Blut des Opfers zu sprengen im Allerheiligsten. Aber in einem anderen Traktat, in Shekalim 8,5, dort steht von einem Vorhang. Und ich habe wieder das Gleiche. Wie bei der Bibel. Sobald etwas so anders klingt, dann sagt der oberflächliche Widerspruch. Nein. Da muss man sich fragen, ja, wie geht das zusammen? Und auch Josephus Flavius im jüdischen Krieg 5,5,5, kann man sich gut merken. Jüdischer Krieg 5,5,5, wo er beschreibt die Zerstörung des Tempels im Krieg im Jahr 70. Dort spricht er von einem Vorhang. Was stimmt jetzt? Nun, in den Evangelien lesen wir hier Vers 51, und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss. Da steht nicht, die Vorhänge des Tempels zerrissen. Oder einer der Vorhänge zerriss. Ja? Und schauen wir uns das an in Lukas 23, 45, genau gleich wie in Markus 15, 38, es steht nur von einem Vorhang. Lukas 23, Vers 45, bitte.
Da sich die Sonne verfinsterte, der Vorhang des Tempels aber riss mitten entzwei.
Danke. Der Vorhang. Nun, es gab eben bis ins Jahr 32 einen Vorhang. Und das wird in Shekalim beschrieben. Und dann, unter dem Schock, ein Priester sah ins Allerheiligste, was er nicht sehen durfte. Und ich muss noch mal betonen, das war schon ernst gemeint. Ich meine, was machte man eigentlich, wenn zum Beispiel das Gold an den Wänden sich ablöste im Allerheiligsten? Wer soll das reparieren? Nun, der hohe Priester am Yom Kippur, der musste sich umsehen, der durfte, und der musste dann melden, was er gesehen hat. Und dann musste repariert werden. Und dazu braucht es Arbeiter. Aber wie können die ins Allerheiligste gehen, Das darf ja niemand. Gut, es war eben über dem ersten Stock noch ein zweiter Stock im zweiten Tempel in Jerusalem. Und also zweiter Stock, Bereich des Heiligen und Bereich des Allerheiligsten. Aber das war nicht das Allerheiligste, sondern das war einfach der Raum darüber, aber entsprechend. Und dort gab es ein riesiges Rad. Das wissen wir auch aus dem Talmud. Da finden wir so viele Informationen. Das ist eine Fundgrube für Informationen. Nur, man muss sie gut nutzen, sonst ersäuft man, wie im Internet. Und man findet sich ja gar nicht zurecht. Aber eben nützlich, ein Rad. Und zwar gab es Liftkammern entlang der Wände. Also schmale Liftkammern, und da musste ein Priester rein, und der wurde dann runtergelassen, der sah nur gerade die Wand. Es gab mehrere Liftkabinen, ja? Nur gerade an der Stelle, der konnte sich nicht umschauen, da gab es keine Fenster. Nur gerade da war offen an der Wand, und dann musste er reparieren, wurde wieder hochgezogen. So wurde repariert. Also es war wirklich ernst, kein Priester darf das Allerheiligste sehen. Und der hat das gesehen. Und dann haben sie sich gesagt, wenn das wieder passiert, wir machen einen zweiten als Sicherheit hin. Ja, das ist die Erklärung. Und damit haben wir durch diese Zeugnisse einen indirekten Hinweis auf den zerrissenen Vorhang. Haben sie sich fragen müssen, warum gab es eben eine Zeit mit einem Vorhang, eine Zeit mit zwei Vorhängen? Nämlich vom Jahr 32 bis ins Jahr 70. Und das ist eigentlich ein feiner, versteckter Hinweis auf das, was das Neue Testament uns ganz klar sagt. Der Vorhang des Tempels zerriss. Also, was ist alles geschehen? Der Vorhang ist zerrissen, Vers 51. Zweitens, es gab ein Erdbeben. Und bei diesem Erdbeben ein drittes Ereignis. Die Felsen rissen. Ja. Und dann? Jawohl. Also Gräber wurden plötzlich geöffnet. Rollstein weg. Weiter.
Viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt.
Also im Moment des Todes werden Tote auferweckt. Aber nicht Ungläubige, sondern solche, die alttestamentlich Gläubige waren. Nicht alle, sondern gerade in Jerusalem einige. Weiter.
Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen viele.
Ja, jetzt hast du aber gerade mehrere Dinge zusammengenommen. Also die wurden auferweckt. Und dann, was machten sie? Die blieben also von Freitag bis Sonntag im Grab. Und erst nach der Auferstehung des Herrn Jesus gingen sie dann aus dem Grab hinaus und gingen in die Stadt, liefen herum. Das waren keine Geistererscheinungen. Die wurden auferweckt. Ja, das war eine Totenauferstehung. Wirklich. Die gingen also nach Jerusalem, gingen da durch die Gassen und erschienen vielen. Wow. Schon eindrücklich, ja? Ja. Es wird nicht gesagt, wer das war, war das. Aber das ist alles geschehen. Und zwar hat Gott in seiner Gnade hier ein so mächtiges Zeugnis gegeben für Israel, dass man feststellen musste, das ist nicht zu glauben. Der, von dem man behauptet hatte, er sei ein falscher Messias, und der Hohepriester hat ihn zum Tod verurteilt, in völlig illegaler Weise, wie wir das gesehen haben. Und genau im Moment seines Todes zerreißt der Vorhang im Tempel. Und dann genau in dem Moment gibt es dieses Erdbeben. Das Land Israel wird erschüttert. Das Land, das sowieso an zwei Kontinentalplatten liegt, ja, die sich da annähern, und darum sehr gefährdet ist, Erdbeben gefährdet. Aber genau in dem Moment kommt dieses Erdbeben und eindrücklich Felsen werden zerrissen Und dann gehen Gräber auf und Menschen werden auferweckt. Das macht also klar, dieser Tod hat den Tod besiegt. Und die erscheinen dann auch konkret in den Gassen von Jerusalem. Also Gott hat ihnen in seiner Gnade diese Zeugnisse gegeben, seinem irdischen Volk, um nochmals zu erkennen, das ist der Messias. Nicht, das war der Messias. Das ist der Messias, der durch seinen Tod eben die Prophetie des Alten Testaments erfüllt hat, den Tod besiegt hat. Also so eindrücklich. Übrigens ein kleiner praktischer Tipp. Ich mache das so in meiner Bibel. Ein solcher Abschnitt, Verse 51 bis 53. Da nehme ich einen roten Stift, weil das ganz besonders wichtige Dinge sind. Und ich markiere Zerriss. Dann markiere ich Erbebte. Aber nicht das ganze Wort. Sonst, wenn man alles unterstreicht in der Bibel, dann ist es wieder so wie eine Bibel, die gar nicht unterstrichen ist. Aber mit gezielter Unterstreichung kann man sich schneller im Text zurechtfinden. Also, ich unterstreiche nur das E, erbebte. Und dann Felsen rissen. Da unterstreiche ich nur R. Und dann, und die Grüfte taten sich auf, das A unterstreiche ich. Dann auferweckt, das A. Kamen, das K. Und dann gingen, das G. Erschienen, das E. Und dadurch ist der Text so strukturiert. Nicht wahr? Ich habe jetzt die Frage gestellt, was geschah? Da musst du dir das schauen in der Bibel. Was ist das Nächste? Das muss ich nicht mehr. Das habe ich einmal gemacht. Also, zerriss, erwebte, rissen, taten sie auf, aufgeweckt, kamen, gingen, erschienen. Und so ist der Text viel durchsichtiger. Und so findet man sich in seiner Bibel viel, viel besser zurecht. Und dann habe ich noch am Rand hingeschrieben, 8. Das sind 8 Ereignisse, die da geschehen sind. Also ein imposantes, eindrückliches Zeugnis Gottes in seiner Gnade dem irdischen Volk gegeben. Und dann sehen wir in Vers 54, wie Heiden reagierten. Dieser Zenturion, und die waren geistlich schon minder bemittelt. Nicht wahr? Wenn sie meinen, wenn der Herr ruft, mein Gott, jetzt kommt dann wahrscheinlich Elia. Was verstehen die? Aber die erleben das mit dem Erdbeben und nicht nur der Zenturion, sondern auch die anderen Soldaten, das heißt in der Mehrzahl, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Und natürlich wussten die manches von dem Judentum. Und das Wenige war ihnen eine Hilfe, um zu erkennen, wer der Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut da am Kreuz war. Und die kommen zur Erkenntnis, das ist nicht irgendein Mensch. Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Ob sie wirklich damit bekehrt waren, das sagt das Wort Gottes noch nicht. Aber dieser Eindruck, dieses Erlebnis, das war die Grundlage, dass sie auf jeden Fall in einer besonderen Weise die Gelegenheit hatten, errettet zu werden für die Ewigkeit. Jetzt ist die Zeit abgelaufen. Und wir werden dann nächstes Mal weiterfahren mit Vers 55, wo wir diese Frauen finden, die dem Herrn als Jüngerinnen nachgefolgt sind und die gerade in den Stunden der Leiden eine ganz besondere Treue dem Herrn gegenüber gezeigt haben. Und dann geht es weiter mit Josef von Arimathea und so weiter. Wir wollen an dieser Stelle schließen.